Joseph Conrad, Das Wirtshaus der beiden Hexen, ein Fund. Diese Geschichte, diese Episode, dieses Erlebnis, wie man es nennen will, wurde in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts von einem Mann mitgeteilt, der nach eigenem Bekenntnis damals 60 Jahre alt war. 60 ist kein übles Alter, es sei denn als Ausblick, denn als solcher wird es von der Mehrzahl ohne Zweifel mit gemischten Gefühlen betrachtet. Es ist ein ruhiges Alter. Das Spiel ist dann so gut wie aus, und abseits stehend beginnt man mit einer gewissen Lebhaftigkeit, sich zu erinnern, welch ein feiner Kerl man einmal war. Ich habe beobachtet, wie die meisten Menschen dank einer Freundlichkeit der Vorsehung mit 60 zu einer romantischen Auffassung ihrer selbst gelangen. Sogar von ihren Misserfolgen geht noch der Zauber eigenartigen Vermögens aus. Und in der Tat sind Hoffnungen auf die Zukunft gute Gefährten, mit denen sich leben lässt. Aparte Gestalten, hinreißend, wenn man so will, nur gleichsam nackt der Kleider entledigt zum letzten Lauf. Die Prunkgewänder gehören glücklicherweise der unverrückbaren Vergangenheit an, die ohne sie dasäße als fröstelndes Etwas unter den sich zusammenziehenden Schatten. Vermutlich war es eben dieses romantisierende Gefühl zunehmenden Alters, das unseren Mann bewog, sein Erlebnis mitzuteilen, sei es zur eigenen Genugtuung, sei es zum Staunen der Nachwelt. Des Ruhmes halber konnte es nicht geschehen sein, denn es war schlicht das Erlebnis eines scheußlichen Entsetzens, Grauens, wie er es nennt. Sie werden schon erraten haben, die zu Anfang erwähnte Mitteilung war schriftlich. Diese Schrift bildet den Fund, der mit dem Untertitel angekündigt wird. Der Titel selbst ist mein eigenes Machwerk. Erfindung kann ich es nicht nennen und hat den Vorzug, der Wahrheit zu entsprechen. Wir werden es hier tatsächlich mit einem Wirtshaus zu tun haben. Was die Hexen anlangt, so ist das eine bloße Redensart, und wir müssen dem Wort unseres Gewährsmannes Glauben schenken, dass diese Redensart dem Fall angemessen ist. Den Fund machte ich in einer Kiste mit Büchern, in London erworben, in einer Straße, die es heute nicht mehr gibt, und bei einem Antiquar, der am Rand des Ruins stand. Was die Bücher betrifft, so waren sie nicht nur aus zweiter, sondern mindestens aus 20. Hand und erwiesen sich bei näherer Betrachtung als nicht einmal den sehr geringen Geldbetrag wert, den ich für sie hingelegt hatte. Es mochte eine Vorahnung dieses Umstandes sein, die mich bewog zu sagen, aber die Kiste muss ich auch haben. Der ruinierte Buchhändler willigte mit der gleichgültigen, tragischen Geste eines dem Untergang Geweihten ein. Ungeordnete, lose Blätter am Boden der Kiste erregten meine Neugier zunächst nur wenig. Die enge, saubere, regelmäßige Handschrift wirkte auf den ersten Blick nicht eben fesselnd. Doch die Bemerkung, die sich an einer Stelle fand, der Schreiber sei Anno Domini 1813, 22 Jahre alt gewesen, lenkte mein Auge auf sich. 22 ist ein interessantes Alter, in dem man leicht draufgängerisch ist und leicht erschrocken. Die Fähigkeit des Reflektierens ist noch schwach und die Kraft der Einbildung stark. Es war auch ein gar zu langweilig aussehendes Manuskript. Eine Zeile glich der anderen in ihrer eng geschriebenen Regelmäßigkeit. Es war wie das Gebrumm einer eintönigen Stimme, selbst einer Abhandlung über Zuckerraffinierung, wohl das trockenste Thema, das sich denken lässt, hätte man ein lustigeres Aussehen geben können. Anno Domini 1813 war ich 22 Jahre alt, beginnt er ernst und fährt mit der größten Ruhe und einer entsetzlichen Beflissenheit in seiner Mitteilung fort. Bilden Sie sich indessen nicht ein, an meinem Fund sei irgendetwas Archaisches gewesen. Teuflischer Erfindergeist, wenn auch alt wie die Welt, ist keineswegs eine verloren gegangene Kunst. verloren gegangene Kunst. Sehen Sie sich die Telefone an, ausgedacht, um das bisschen Seelenfrieden zu zerstören, das uns in dieser Welt vergönnt ist. Oder die Maschinengewehre, bestimmt uns mit Windeseile das Leben aus den Leibern zu jagen. Heutzutage könnte jede triefäugige alte Hexe, wäre sie nur eben noch stark genug, einen unbedeutenden kleinen Hebel zu drücken, im Handumdrehen 100 junge, 20-jährige Männer niedermähen. Wenn das kein Fortschritt ist. Ja, grandios. Wir sind vorangekommen. Und darum müssen Sie hier auf eine gewisse Naivität der Machenschaften gefasst sein, eine krude Zielstrebigkeit, wie sie der weit zurückliegenden Epoche eigen war. Jetzt kann selbstverständlich kein motorisierter Tourist mehr hoffen, irgendwo auf ein derartiges Wirtshaus zu stoßen. Dieses hier, das Wirtshaus des Titels, lag in Spanien. So viel erriet ich aus dem Zusammenhang, denn eine stattliche Anzahl von Seiten dieser Erzählung fehlte, was schließlich kein so großes Unglück war. Der Schreiber schien eine umständliche Darstellung aller Einzelheiten des Warum und Wozu seiner Anwesenheit an jener Küste, offenkundig der Nordküste Spaniens, gegeben zu haben. Sein Erlebnis hatte jedoch nichts mit der See zu tun. Soweit ich sehe, war er Offizier an Bord einer Korvette. Daran ist nichts Absonderliches. Während sämtlicher Stadien des langen Halbinselfeldzuges kreuzten kleinere Kriegsschiffe von uns vor der Nordküste Spaniens, eine Position, wie man sie sich riskanter und unangenehmer kaum vorstellen kann. Es will scheinen, als habe jenes Schiff eine Sonderaktion auszuführen gehabt. Eine sorgfältige Erklärung all der Umstände war von unserem Gewehrsmann zu erwarten, nur fehlten, wie ich schon sagte, einige Seiten, gutes, zähes Papier übrigens, dahingegangen als Verschluss von Marmeladetöpfen oder als Stopfen für die Schrotflinten einer unehrerbietigen Nachwelt. Aber es ist deutlich zu erkennen, dass Kommunikation mit der Küste und sogar das Aussenden von Booten ins Hinterland Teil der Mission war, entweder um von patriotisch gesinnten Spaniern, Guerilleros oder geheimen Juntas der Provinz Nachrichten zu erlangen oder um ihnen Anweisungen und Ratschläge zu übermitteln. Irgendetwas derartiges. All das kann aus den erhalten gebliebenen Stücken seiner gewissenhaften Niederschrift nur geschlossen werden. Als dann gelangen wir zu der Lobrede auf einen hervorragenden Matrosen, ein Mitglied der Schiffsbesatzung, der im Rang des Vormannes der Mannschaft des Kapitänboots stand. An Bord nannte man ihn Kuba Tom, allerdings nicht, weil er Kubaner gewesen wäre. Er war vielmehr das Urbild einer echten britischen Teerjacke der damaligen Zeit und seit Jahren Kriegsschiffsmatrose. Diesen Namen hatten ihm einige in jungen Jahren auf jener Insel bestandene wunderbare Abenteuer eingebracht. Abenteuer, das Lieblingsthema der vielen Geschichten, die er des Abends auf dem Vorderdeck seinen Schiffskameraden zu erzählen pflegte. Er war intelligent, von großer Körperkraft und erprobtem Mut. Zufällig erfahren wir, so genau ist unser Erzähler, dass Tom den schönsten Zopf unter allen Seeleuten in der Marine hatte, was Dicke und Länge betraf. Dieses Anhängsel, das sorgsam gepflegt wurde und fest mit einer Tümmlerhaut überzogen war, reichte ihm bis zur Hälfte des breiten Rückens herab und erregte bei allen, die ihn sahen, große Bewunderung, wenn nicht gar Neid. Unser junger Offizier lässt sich mit einer gewissen liebevollen Ausführlichkeit über die männlichen Tugenden Kuba Toms aus. Beziehungen dieser Art zwischen Offizier und Matrose waren damals keine Seltenheit. Trat ein Junge in den Dienst, wurde er zunächst einmal in die Obhut eines vertrauenswürdigen Seemannes gegeben, der ihm die erste Hängematte festband und später dann oft zu einem ergebenen Freund des jungen Offiziers wurde. Der Erzähler hatte, als er auf die Korvette kam, doch nach jahrelanger Trennung diesen Matrosen wiedergefunden. Wie er sich der herzlichen Freude bei der Wiederbegegnung mit dem beruflichen Mentor seiner Jugend erinnert und über sie berichtet, hat etwas Rührendes. Dann erfahren wir, dass dieser verdiente Seemann mit dem einzigartigen Zopf und dem hervorragenden Ruf eines mutigen, zuverlässigen Mannes als Sendbote für eine der erwähnten Missionen nach dem Hinterland ausgewählt wurde, weil sich kein Spanier für den Auftrag fand. Seine Vorbereitungen waren nicht umfangreich. Eines düsteren Herbstmorgens glitt die Korvette dicht vor eine kleine Bucht, in der sich eine Landung an dieser felsigen Küste bewerkstelligen ließ. Ein Boot wurde herabgelassen und an Land gerudert, mit Tom Corbin, Kuba Tom im Bug, und unserem jungen Mann, Mr. Edgar Byrne lautete sein Name auf dieser Erde, die ihn nicht mehr kennt, im Heck. Von den Bewohnern eines Weilers, dessen graue Steinhäuser man ungefähr 100 Meter entfernt in einer tiefen Schlucht sehen konnte, waren einige an den Strand herabgekommen und beobachteten das Nahen des Bootes. Die beiden Engländer sprangen an Land. Entweder aus Stumpfsinn oder starr Verstaunen begrüßten die Bauern sie nicht, sondern wichen nur schweigend zurück.